eure Loyalität. Hier können wir uns entfalten mit Halbwissen und viel Humor. Wir bleiben euch erhalten und es wird lustiger als je zuvor.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast mit Hanni und Nanni. Ja, ich bin der Hanni und es hat sich einiges verändert. Und auf der anderen Seite sitzt der Nanni und der wird das jetzt bestätigen.
Das stimmt. Von mir auch, hallo.
Und er wird die Folgennummer sagen, weil ich sie jetzt schon wieder vergessen habe.
Wir sind bei der Folge 333 und wie könnte es anders sein mit so einer schönen, verrückten Zahl ins neue Podcast-Zeitalter für Hanni und Nanni zu starten.
Ja, zumindest übergangsweise.
Genau, wir haben nämlich auch einen schönen Episodentitel.
Genau, richtig. Und zwar Trauermücken, depressive Fruchtfliegen und die Nase von Donald Trump. So wie wir das in der letzten Woche angekündigt haben, ist es auch gekommen. Und anders als wir in der letzten Woche angekündigt haben, haben wir uns schon für ein Intro entschieden. Ihr habt es gerade gehört.
Genau, das war so schön. Da konnten meine nicht mithalten. Und Hannis erster Schuss, oder wie sagt man so schön, war direkt ein Volltreffer. Wir finden es klasse. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, ist es so, dass ihr dann auch wieder erfahrt, was es dann nächste Woche für Themen gibt. Und ja, so wollen wir eigentlich ganz gerne durch den Podcast führen. Allerdings hat der Hanni vorher noch eine kurze Bitte oder Entschuldigung, sollten wir das so nennen? Ich weiß es nicht. Nein, ein Fauxpas hast du es genannt.
Ja, also ihr könnt natürlich auch, wenn wir die Themen am Ende nennen, uns wieder per E-Mail schreiben, so wie diesmal auch.
Moment, jetzt können Sie wieder per E-Mail schreiben. Betone das bitte richtig.
Ihr könnt uns ja wieder per E-Mail schreiben unter info@vrpodcast.de. Wenn ihr irgendwie was dazu sagen wollt zu den Themen oder ja irgendwie eine Anmerkung habt oder uns einfach so schreiben wollt oder auch am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, was jetzt auch nochmal verlängert wurde, denn ja, irgendwie aus irgendeinem Grund war unsere E-Mail inaktiv geschaltet. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall haben wir keine E-Mails bekommen. Und ich musste das eben erstmal neu einrichten. Das war mir auch nur zufällig aufgefallen. Und ja, deswegen, falls uns jemand geschrieben hat, schreibt uns doch einfach nochmal. Ihr könnt uns natürlich jetzt nicht
weiterleiten.
Nicht mehr zu den Themen von dieser Folge schreiben, beziehungsweise ihr könnt natürlich im Nachgang trotzdem schreiben, wenn ihr irgendwie was korrigieren möchtet oder euch dazu äußern möchtet. Denn wie ihr im Intro gehört habt, ne, ist immer sehr viel Halbwissen bei uns dabei. Aber ich denke, das macht es ja auch so ja, hörenswert oder unter anderem.
Charmant,
so, das ist der Ausdruck. Ja, also genau, schreibt einfach nochmal, wenn ihr uns geschrieben habt und dann lesen wir die Mails.
Und wenn nicht, dann schreibt er uns jetzt. Und es geht nach wie vor um das Gewinnspiel mit den zwei Gutscheinen den Gutschein für Alsfeld,
für Sandbox VR.
Genau.
Und ja, wenn ihr in der Nähe von Alsfeld seid oder wohnt in den nächsten ja, 3 Monaten, bis Ende Juni muss das Ding nämlich eingelöst sein, dann schreibt uns und ja, sagt uns, wie ihr unser neues Übergangskonzept so findet. ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir.
Bin ich schon ganz gespannt auf dein erstes Thema, weil das macht ja nun schon extrem neugierig.
Ja, ich finde dein Thema aber auch, ne? Also da bin ich nachher auch mal gespannt. Ja, mein Thema, Trauermücken und depressive Fruchtfliegen. Darauf gekommen bin ich, zumindest auf die depressiven Fruchtfliegen. Eine Bekannte hat mir, ich glaube letztes Jahr im Sommer war das, hatte mir davon erzählt, von dieser Studie, die es gibt über Fruchtfliegen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und die Trauermücken sind da reingerutscht, weil der Name passt natürlich auch, Trauermücke zur Depression. Zum anderen habe ich aber natürlich mit den Trauermücken auch viel mehr zu kämpfen, hier bei meiner Asselhaltung. Da hat man, oder auch wenn man ein Terrarium hat oder wenn man viele Topfpflanzen hat, dann hat man unweigerlich irgendwann mit Trauermücken zu tun. Viele Leute verwechseln das ja, Trauermücken und Fruchtfliegen. Aber das ist tatsächlich ja nicht das Gleiche. Und deswegen wollte ich da heute mal ein bisschen drüber reden und mal ein bisschen Klarheit schaffen.
Heißt also, Trauermücken gibt es tatsächlich. Das ist jetzt nicht einfach so ein Beiwort wie bei depressiven Fruchtfliegen, sondern Trauermücken gibt es als Begriff.
Trauermücken gibt es
als Gattung. Gehört das alles so für mich als Nicht-Botaniker? Nee, Botaniker ist das ja nicht. Faunist? Nee.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer beschäftigt sich mit Insekten? Ich habe keine Ahnung.
Insektologen. Insektologen. Gehört das irgendwie zu den Eintagsfliegen, was man so kennt, als normaler Begriff, als Normalsterblicher, wenn man darüber spricht, oder sind das alles verschiedene Dinge?
Naja, die Eintagsfliege, wenn man es genau nimmt, ist wieder was ganz anderes. Das sind ja diese etwas größeren, die man draußen schon mal im Auto kleben hat im Sommer. Da gab es, glaube ich, auch, je nachdem, gibt es da auch schon mal so eine Eintagsfliegenplage, die, ich weiß gar nicht, ob die wirklich nur einen Tag...
Die geht ja Gott sei Dank nicht so lang.
Ja, die Trauermücke, habe ich gelesen, lebt aber auch nur 2 bis 3 Tage. Und bei der Fruchtfliege ist das wahrscheinlich nicht viel anders. Und in diesen 2 bis 3 Tagen ist sie natürlich, muss sie natürlich dafür sorgen, dass möglichst viele Nachkommen geschaffen werden und legt natürlich dementsprechend viele, viele Eier. Und dann kann das zu einer richtigen Plage werden. Sowohl die Eintagsfliege als auch die Trauermücke als auch die Fruchtfliege, das kann richtig nervig sein, wenn man die Dinger dann in der Wohnung hat. Und im Terrarium oder bei meinen Asseln ist es natürlich umso ärgerlicher, weil so einfach wird man die da natürlich nicht los. Da kann man ja nicht mal eben eine Falle reinstellen, denn die Asseln sollen ja möglichst keinen Schaden nehmen, ne? Oder irgendein anderes Terrariumtier, was man hat. So, bei den Topfpflanzen, da kann man ja zumindest noch ein bisschen was dagegen. Ja, aber lass uns am Anfang beginnen. Am Anfang war die Trauermücke. Das sind ja tatsächlich Mücken. Mücken, die zwar nicht stechen, also die können uns nicht nichts anhaben, aber es ist eine Mückenart. Die lauten Geräusche, die man jetzt übrigens hört, ist Nannys 3D-Drucker, der jetzt dann doch etwas lauter geworden ist.
Okay.
Falls das jemanden stört, schreibt uns eine E-Mail an info@vrpodcast.de. Die Trauermücke, das sind praktisch diese kleinen schwarzen Fliegen, die Eier von den kleinen Biestern, die sind meistens schon, wenn man Blumenerde kauft aus dem Gartencenter oder aus dem Baumarkt, da sind oft dann schon welche drin, die dann irgendwann schlüpfen. Das kann man also kaum verhindern. Oder man bringt die sich mit irgendwas rein, halt, wenn man im Wald spazieren war oder so. Eigentlich überall, wo Erde ist, überall, wo Natur ist, sind auch Mückenlarven, Trauermückenlarven. Ja, die schlüpfen dann irgendwann und kommen dann in Scharen aus der Blumenerde. Warum die Trauermücken heißen, weiß ich gar nicht. Man vermutet, weil sie in der Erde wohnen und klein und schwarz sind. Aber so eine richtige Erklärung habe ich da nicht gefunden. Außer, dass sie rumfliegen in Scharen, sind sie natürlich auch für die Pflanzen nicht so nützlich. Die Larven, manchmal kann man sie sogar sehen, so diese kleinen Würmchen, die fressen natürlich besonders gerne junge, kleine Wurzeln an, und das ist natürlich ganz schlecht für die Pflanzen. Die mögen das nicht, und dann im schlimmsten Fall stirbt dann auch die Pflanze. Das Problem habe ich jetzt in meinem Fall nicht im Terrarium, da ich ja in der Regel hauptsächlich Moos in meinen Asselboxen oder in meinen Terrarien habe, und da ist das nicht ganz so tragisch. Da ist es halt einfach nur nervig, wenn die rumfliegen. So, die Fruchtfliege, die depressive Fruchtfliege, die wohnt nicht in der Erde, sondern die wohnt in Obst, ne? Wie der Name schon sagt, in Früchten. Und mag gerne Obst und ja, süß-säuerliche Gerüche und Geschmäcker. Und ja, am liebsten noch, wenn es so leicht angegammelt ist, ne, wenn da schon, schon leicht gegoren ist.
Also das, und, die kommen erst dahin oder ist das ähnlich wie bei der Blumenerde, die kaufe ich unweigerlich mit ein?
Beim Obst, nee, die kommen erst dahin, genau. Also
okay.
Es sei denn, weiß ich gar nicht.
Ja, man kauft kammliches Obst.
Man hat ja auch schon mal so einen Wurm im Apfel, ne? Aber das sind meistens Würmer von anderen Insekten, glaube ich, von anderen.
Aber wo kommen die denn dann her, die Fruchtfliegen,
wenn sie nicht schon im Obst sind? Die Fruchtfliegenwürmchen, die sind ja so klein, dass man die gar nicht sieht. Also weiß nicht, ob die. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe nicht, dass sie schon im Obst sind. Ja, ansonsten kommen sie wahrscheinlich von draußen. Ja, gut,
geschadet hat sie anscheinend nicht die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende. Also uns jedenfalls.
Ja, es gibt ja diese tollen YouTube- und TikTok-Videos, wo Leute irgendwie Obst, Erdbeeren oder so in Wasser legen und dann irgendwie nach ein paar Minuten da so Würmchen rauskommen. Panik mache, hier Würmer in unseren Erdbeeren, aber dass das schon immer so war, meistens eigentlich auch nicht so ist.
Das ist das Gleiche, wie wenn du dann den Wassertropfen und das Mikrofon und das Mikrofon und das Mikroskop, verdammt, legst, da krabbelt ja auch alles Mögliche dann drin rum.
Ja. Nein, ich vermute mal, die kommen von draußen. Wenn du Fenster oder Tür auflässt, dann riechen die dein Obst, deine Erdbeeren, deine Äpfel und lassen sich da nieder. Und dann legen die da ihre Eier vermutlich drauf und hoffen, dass es dem Nachwuchs dann so richtig gut geht. Und wenn das dann nicht so ist, dann werden sie depressiv. Und da gibt es tatsächlich Studien, die durchgeführt wurden. Und da hat man festgestellt, dass sie ja zumindest Verhaltensweisen zeigen, die depressionsähnlich sind. In verschiedenen Experimenten hat man diese Fliegen halt ja, verschiedenen Stresssituationen ausgesetzt. Irgendwie ja zum Beispiel Lichtschocks verpasst oder sie isoliert und das Verhalten der Fliegen studiert und ja, hat dann festgestellt, die verhalten sich so ähnlich, wie sich depressive Menschen verhalten. Ja, also das Verhalten ändert sich dann insofern, als dass sie, nachdem sie diesem Stress ausgesetzt waren, dann plötzlich weniger auf diese Reize reagieren und dann irgendwann auch gar nicht mehr abhauen, obwohl sie ja locker abhauen könnten. Also sie werden träge, gleichgültig, depressiv. Und ja, fand ich ganz spannend als Titel und interessant, dass sich Leute mit sowas beschäftigen.
Aber vielleicht werden sie einfach nur hungrig. Mürrisch. Vielleicht brauchen sie einen Snickers.
Wenn du nicht zu fressen kriegst, wenn du hungrig bist, dann bist du auch depressiv, oder? So ein bisschen. Ist das
aggressiv?
Was? Aggressiv?
Aggressiv, nicht depressiv. Nein, viele werden vielleicht auch depressiv. Das kann schon durchaus sein. Wenn es dann, ich sag mal so, du musst das ja so überlegen. Du kriegst ja dann wahrscheinlich so die Hälfte deiner Lebensspanne nichts zu essen. Und wenn ich 50 Jahre, also sagen wir 100 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich 35, 40 Jahre lang nichts zu essen kriege, wäre das wahrscheinlich auch sehr depressiv für mich.
Ja, natürlich. Ja.
Ja, aber müssen wir jetzt Mitleid mit denen haben? Also sollten wir etwas tun, damit es ihnen besser geht?
Ja, wir können ja nichts tun, damit es denen besser geht. Wahrscheinlich der gemeinen Fruchtfliege, die bei dir im
Obst vergammeln lassen.
Die bei dir in der Küche sitzt, ja. die ist ja diesen Reizen gar nicht ausgesetzt. Also das
okay.
Sie werden ja scheinbar nur depressiv unter diesen besonderen Laborbedingungen hier. Sei denn du kommst dann auch mit der Taschenlampe in deine Küche und strahlst plötzlich deinen Apfel mit Blitzlichtgewitter an. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man die so auch bekämpfen. Vielleicht legen sie dann weniger Eier, weil sie depressiv, das kann natürlich sein.
Ich wollte die UV-Lampen für meine zwei Palmen demnächst anmachen, nicht, dass ich damit die Fruchtfliegen bei mir verstöre, das wäre ja ganz schlimm.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber es ist ja scheinbar so, dass das Nervensystem der Fruchtfliege oder die Fruchtfliege generell häufig als Forschungsobjekt herangezogen wird. Und ja insbesondere das Nervensystem wohl sehr gut erforscht ist. Und da einiges doch recht ähnlich wie beim Nervensystem des Menschen ist, und, das deswegen gemacht wird. Fand ich ganz interessant.
Ich guck gerade, gibt es natürliche Feinde der Bruchfliegen, zum Beispiel Spinnen?
Ja, klar. Also Spinnen.
Bin ich gerade hier im Angebot. Ich gucke gerade da oben und entdecke eine Spinne über mir.
Spinnen fressen ja alles, was so rumfliegt und rumläuft. Also Spinnen sind sehr nützlich, wenn es darum geht, andere kleine Lebewesen zu bekämpfen.
Ja, bekämpfen die auch große Lebewesen? Also weil ich habe seit 2 Tagen habe ich einen wie so einen Mückenstich auf der Seite, auf meinem Bauch, wenn ich auf der Seite schlafe und da das Hemd hochrutscht. Aber ich habe bis jetzt hier noch keine Mücken, also stechfähige Mücken. Und jetzt sehe ich hier die Spinne. Kommt die einen nachts vielleicht schon mal besuchen und beißt einen in die Seite? Nee, oder?
Eigentlich nicht. Was ist es denn für eine Spinne? Das ist die Frage, ne?
Ziemlich klein.
Also so groß wie
die gefährlichsten.
4 Millimeter.
4 Millimeter? Nein, die beißt
dich. Ja, der Körper. 4 Millimeter.
Ach so, okay. Und
so ein paar Beinchen noch da dran.
Okay.
Also schon noch die, die ich auf die Hand nehmen würde.
Also so eine klassische Hauswinkelspinne oder wie heißen die? Nee, Hauswinkelspinne. Nee,
die sieht schon irgendwie kleiner aus, kompakter.
Hauswinkelspinnen sind, glaube ich, die dicken Schwarzen, ne?
Ja, ja, die sind, da nehme ich Reis aus. Also, dann habe ich gekündigt.
Ja, aber vielleicht ist sie auch depressiv, das kann natürlich sein.
Ja, die hängt an einer geputzten verputzten Decke, das ist natürlich sehr spannend für sie, aber in der Ecke hängt so eine Art Spinnenweben, kleines. Ich glaube, ich muss mal hier sauber machen.
Weiß nicht, ob das ihrs ist.
Im Moment sind natürlich die ganzen neugeborenen Spinnen unterwegs und die kommen natürlich jetzt in die Wohnung, weil draußen ist natürlich noch relativ kalt, zumindest nachts. Und die suchen natürlich dann die Wärme. Ich habe ja generell nichts gegen Spinnen, ne? Aber ich sage ja immer, wenn spinnt doch bitte eure Spinnennetze woanders. Wenn ihr reinkommt, dann lasst das Spinnen doch sein. Weil das ist das, was mich stört. Nicht die Spinne, sondern dass man dann überall diese Spinnweben an den Decken hängen hat, die man wegmachen muss. Und du machst an einem Tag die
Spinnen. Du bist weg, sicher, dass das nicht noch von Halloween ist.
Am nächsten Tag sind die Spinnen ja wieder da. Oder von mir aus auch andere Spinnen und haben schon wieder alles vollgesponnen. Also,
ja. Du spinnst.
Das sage ich tatsächlich. Wenn ich wieder eine sehe, dann nehme ich hier meinen Becher, der schon bereit steht, und sage dann, ich glaube, du spinnst. Spinn draußen weiter. Dann packe ich die und setze sie raus.
Die depressiven Fruchtfliegen und Trauermücken würden sich doch definitiv in dem Spinnennetz ja befangen. Dafür ist es ja da.
Das würden sie, ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob die Spinne so viel fressen kann, weil so eine Trauermücke zum Beispiel, die legen ja in einem Schlag 200 Eier ungefähr. Und ich weiß nicht, 200 Trauermückchen, ob die...
Wie winzig die sein müssen.
Ob die Spinne damit klarkommt. Ja, ja, die müssen sehr winzig sein.
Ja, und ich meine, wie ist das eigentlich, solange es noch ein Ei ist? Das ist eine gute Frage. Wenn die Spinne jetzt vegan ist, darf sie... Vegetarier ist, nicht vegan. Wenn die Spinne Vegetarier ist, darf sie das Ei dann noch essen? Und bis zu welchem Zeitpunkt darf man das Ei essen? Wenn es eine Mücke anfängt zu würgen, darf ja die vegetarische Spinne das ja nicht mehr essen.
Ja, Spinnen sind grundsätzlich keine Vegetarier.
Nee, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wenn.
Ab wo ist dann der Status von Ei zu Tier, zu Henne?
Ja, das ist sobald es befruchtet ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das bei Fruchtfliegen ist, wann die ihre Eier befruchten. oder bei Trauermücken.
Gibt es auch den Fruchthahn?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Spinnen die Eier überhaupt sehen können, weil die sind ja so klein.
Das machen doch die Fruchtzwerge.
Was?
Okay.
Ja, nee, kann sein. Ich kenne die Fruchtzwerge nicht. Ich kenne Fruchtzwerge, aber nicht die Fruchtzwerge. Ja, nee, keine Ahnung. Ich denke, die Spinne, die frisst lieber die Mücke oder die Fliege. Und
ja,
hat da deutlich mehr von. Trauermücken sind übrigens, oder gibt es zumindest keine Forschung drüber, ob die depressiv sind. Könnte man natürlich denken, dass das da vielleicht ähnlich ist. Aber es wurde zumindest nicht erforscht. So, und jetzt sitze ich hier mit meinen Trauermücken und mache mir dann natürlich andere Gedanken. Trauermücken kann man natürlich mit natürlichen Feinden bekämpfen, wie du schon, da gibt's so im Gartencenter oder im Baumarkt, da kriegst du dann so Flüssigkeiten, die kannst du in deine Topfpflanzen gießen oder irgendwelche Pulverchen, wo dann so
biobewachsene Klebeband.
Nee, da sind dann so kleine Nematoden heißen drin, die fressen die fressen die Larven, also bevor die geschlüpft sind.
Ja, aber das geht schon nicht das eine Problem durchs andere dann?
Ja, die fressen ja nur die Larven. Die fressen zum Beispiel nicht die Pflanzen oder die Wurzeln der Pflanzen auf.
Ja, und wenn die dann weg sind, verhungern die.
Das ist natürlich schade dann für diese Nematoden. aber ist leider so. Andere Möglichkeit sind natürlich die Gelbtafeln, die du wahrscheinlich auch gemeint hast.
Wegweiser.
Diese Klebestreifen,
die Tafel. Man durch irgendwo entdeckt.
Ja, diese Gelbtafeln halt, ne? Diese
heißen die so. Den Begriff habe ich so noch nicht gehört.
Nein, sind ja speziell für die Trauermücke. Ich dachte, ich hätte so welche hier. Nee. Da klebt natürlich die Trauermücke dran fest. Aber ob das natürlich so nett ist, hier, so sieht das dann aus.
So sieht das jetzt hier aus, ja. Also er hält ein gelbes Stück Plastik hoch, was anscheinend klebt, wo ja ein paar Tierchen dran kleben, die alle ganz fürchterlich um Hilfe schreien. Ich höre das bis hierhin.
Ja, das schreit nicht mehr viel. Ja, finde ich jetzt auch nicht so toll, ne? Aber was soll ich machen? Weil, ich weiß nicht, ob ich diese Nematoden in meine Asseln reintun möchte. Da hätte ich ein bisschen Bedenken, ob da nicht noch irgendwas anderes drin ist. Also ist angeblich kein Problem, aber über die Asseln sprechen wir ja ein andermal. Deswegen will ich da nicht zu tief ins Thema gehen. Und in dem Zusammenhang hat sich mir natürlich die Frage gestellt, ob Fliegen denn überhaupt Gefühle haben. Auch ein interessantes Thema. Oder Insekten generell. Ich meine, man geht ja oft nicht sehr nett mit ihnen um. Ne? Du mit deiner Spinne jetzt zum Beispiel. Ich meine, du lässt sie ja jetzt erstmal da wachsen.
Nee, die darf hier bleiben. Wie würdest du denn jetzt Gefühl definieren, bevor du jetzt weiterredest? Das würde mich gerade einmal interessieren. Redst du von Empfindungen oder redst du von Gefühl im Sinne von Empfindungen? Scheiße.
Von Emotionen?
Ja, genau. Redst du von einmal haptischen Empfindungen, oder von mehr emotionalen Empfindungen, depressiv und so weiter?
Naja, in erster Linie natürlich dann von Aua, von haptischen Gefühlen. Und im weiteren Verlauf natürlich dann auch, also ja, zum einen tut's der Fliege weh, wenn ich auf sie drauf haue oder wenn man ihr, keine Ahnung, aus Versehen einen Flügel oder ein Bein verletzt.
Tut's ihr weh?
Tut's ihr weh, ja, das ist die eine Frage.
Ach so.
Gut, in der Regel haut man natürlich auf so eine Fliege drauf und dann merkt sie wahrscheinlich komplett nicht mehr viel.
Wow. Da wollte ich nämlich genau gerade eingrätschen, weil ich habe mal so eine Sendung gehört, jetzt kommen wir zwar zu dem Halbwissen, aber trotzdem möchte ich das kurz kundtun. Die Fliegen können ja unheimlich schnell mit ihren Facettenaugen sehen und ihr ganzes Nervensystem ist ja gegenüber unserem Nervensystem rasant schnell. Und wie auch immer. Jedenfalls, wenn wir mit einer Hand ausholen und auf die draufschlagen wollen, sieht das für die wohl aus, als wenn wir uns in Zeitlupe bewegen. Also wenn wir uns selber beobachten würden. Das hat aber ja auch zur Folge, wenn du sie platt haust, ist das Platthauen und das eventuell jetzt aus eine viel längere Zeitspanne, wenn nicht Lebensabschnitt der Fliege. Das macht es ja auch schon wieder gruselig.
Ja, natürlich.
So, wenn sie mitkriegt, der Panzer zerbricht, meine linke Leber hat sie wahrscheinlich nicht, drückt sich ins rechte Magendings und so. Wenn sie das alles so praktisch in sich selbst studieren kann, weil das so langsam im Verhältnis zu ihrer Aufmerksamkeitsgeschwindigkeit ist, finde ich das schon gruselig.
Ja, ich meine, wenn sie nur 2-3 Tage lebt, dann ist natürlich eine Sekunde auch deutlich länger für sie als für uns. Das ist richtig.
Ja, aber... Ja, das macht es nicht automatisch. Wenn du nur 2 Tage lebst, ist deine Sekunde auch nicht länger.
Ja doch, natürlich.
Im Verhältnis zu deiner Lebensspanne aber nicht. Und ich rede aber davon effektiv.
Die Sekunde ist natürlich nicht länger, natürlich. Die Sekunde ist eine Sekunde lang. Aber für mich.
Ja, aber ich meine, für eine Fliege ist sie wirklich länger.
Für mich gefühlt ist die Sekunde natürlich länger. Nein, für die Fliege ist die Sekunde genauso lang.
Ja, aber ich meine das mehr in die Hinsicht. Ich mache das mal haptisch in Daten. Du speicherst in einer Sekunde 10 Megabyte Daten und die Fliege tut in der Zeit 2 Terabyte abspeichern.
Aha. Ja.
Weil sie es viel kleiner, strukturierter, schneller und genauer machen kann. Weil sie ihr ganzes, wie nennt sich das, linguistisches System oder so ähnlich, viel schneller Dinge halt verarbeitet. Während du halt circa mit 24 Bildern pro Sekunde deine Wahrnehmung aufnimmst, hat sie, den Wert habe ich mal irgendwann gehört, aber lass es, was weiß ich, 500 sein oder so. Mhm. Das meine ich halt. Für sie ist wirklich eine Sekunde länger, wenn wir von Gefühl sprechen. Das ist ja auch der Grund, warum wir im Alter die Zeit schneller vorgehen sehen. Weil wir einfach nicht mehr, unser Gehirn nicht mehr so viel von der Sekunde oder von der Zeit abspeichert, weil es schon zu viel Erfahrung hat und das nicht als lohnenswert ansieht, gewisse Dinge noch als Muster, als Referenz und so weiter abzulegen.
Ja, aber das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du nur zwei Tage alt würdest von deiner Geburt an bis zu deinem Tod, dann wäre das ja...
Ja, hast du recht. Erstmal gesehen, so schon, ja. Vielleicht nicht ganz im Maßstab der Flieger, aber okay.
Ja, natürlich.
So, Entschuldigung. Zurück zu deinem, haben Sie Gefühle? Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt.
Ja, also, ob Sie jetzt Schmerz empfinden, wahrscheinlich nicht. Zumindest haben Sie nicht so Gefühle, wie wir sie kennen. Ja, es ist halt nicht so wirklich vergleichbar. Ne? Also es hat natürlich noch keiner eine Fliege gefragt, wie es ihr geht und wie sie empfindet und ob sie Schmerz empfindet. Aber sie zeigt zumindest Emotionen. Also wenn wir jetzt zu den Emotionsgefühlen kommen, da gibt es natürlich sowas, was zumindest ähnlich wie menschliche Emotionen zu deuten sind. Haben wir ja auch an der Depression gesehen, dass es da wohl durchaus so Emotionen gibt wie Angst und Trauer und Depression.
Trauer.
Ja, Trauer. Yes. Man kann sich das schlecht vorstellen, ne? Also
wenn die Al Capone-Fliege um die Ecke kommt und sagt, ich habe deinen Bruder.
Ja, keine Ahnung. Ich meine.
Welchen von den 4000?
Ja, ich weiß es nicht. Ja, es ist immer schwierig. Man kann natürlich nur anhand des Verhaltens der Fliege irgendwie forschen und man kann sich nur den Körper, das Nervensystem der Fliege angucken, aber fragen kann man sie natürlich nicht. Deswegen sicher sein können wir uns nicht. Aber es ist wahrscheinlich so, dass es für Insekten wahrscheinlich weniger schlimm ist als für Menschen, wenn sie verletzt sind.
Ja. Das können wir so stehen lassen. Macht ein bisschen traurig, aber...
Ja, das ganze Thema ist eigentlich traurig. Und ich wünschte auch, sie würden einfach wegbleiben, aber sie kommen.
Sie kommen, um dich zu holen.
Auch das finde ich traurig. Man kann übrigens auch nochmal zu einem lustigen Bereich dieser Studie zu kommen, man kann die Depression der Fliegen, der Fruchtfliegen therapieren. mit Alkohol, also mit gegorenem Obst macht man sie wieder glücklich. Und
das kann ich nachvollziehen, dann haben die auch Gefühle.
Definitiv. Sie werden sofort wieder fröhlicher und also Alkohol funktioniert. Allerdings zeigen sie auch hier dann eine Art Suchtverhalten. Also die stehen da wohl sehr drauf und können dann nicht mehr ohne. Aber ich meine, gut, in 3 Tagen... Ja,
an der Stelle kann ich... Passieren, ne?
Kann ich
Abhängigkeit. Ja, kann eine Länge passieren.
Aber keine Abhängigkeit, oder? Also schon, aber also, ist ja nicht so schlimm.
Für viele Fliegen, jegliche Art, führt der Alkohol definitiv in den Tod. Da kann ich eine kurze Anekdote sagen. Weil es gab sich eine Skifreizeit, in der unachtsamkeitshalber dazu geführt hat, dass eine geöffnete 3-Liters-Flasche Asbach im Bus mit Klebeband befestigt war, so zum Rumdrehen. Und diese war dann offen eine Nacht. Und am nächsten Tag hatten sich so ja, ich schätze mal so 50 bis 60 Fliegen und sämtliches Fluggetier, sämtlicher Art in dieser Flasche, ja, ertränkt, also den Freitod gewählt. Und das sah schon ziemlich krass aus. Also insofern, das scheint sehr anziehend zu sein. Aber in erster Linie vielleicht der Zucker, aber war schon beeindruckend mit anzusehen.
Ja, hast du noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich habe ja immer wieder zwischendurch reingekrätscht. Ich hoffe, ich habe damit dich nicht depressiv und unglücklich gemacht. Aber kennst mich.
Hat mich sehr glücklich gemacht.
Insofern habe ich jetzt keine konkreten Fragen mehr.
Ja.
Inkonkreter auch nicht.
Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns an info@vrpodcast.de und wir werden versuchen, all eure Fragen vollumfassend mit unserem kompletten Halbwissen, so gut es uns möglich ist, zu beantworten. Oder googelt doch einfach. So.
Ja, möchtest du denn jetzt was über Donalds Nase wissen?
Ich möchte etwas über Donald Trumps Nase wissen, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich ein Ding ist, aber scheinbar ist es eins.
Ja, also erstmal, wir haben ja letzte Woche im Prinzip die Reißleine gezogen, haben gesagt, wir wollen jetzt hier einen neuen Podcast machen oder das Ganze ein bisschen umgestalten, zwar keinen neuen Podcast, aber und dann sind ja die eine Idee ins andere gewachsen und genauso ist ja völlig random mir einfach nur aus dem Nichts eingefallen, die Nase Donald Trumps. Dass da wirklich was dahinter steckt, konnte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Es ist jetzt aber auch nicht so viel, dass das jetzt abendfüllend wäre. Aber dennoch versuche ich jetzt euch mal kurz darüber aufzuklären oder euch generell mit dem Thema Nase vielleicht etwas zu belustigen oder ein paar Infos näher zu bringen. Ich hoffe, du bist gespannt, Hanni.
Ich bin gespannt.
Die Nase, ich war schon mal sehr, sehr erfreut, also aus meiner alten Latein-Kenntnis heraus, dass ich da nicht ganz Unrecht hatte, dass die Nase aus dem Lateinischen Nasus heißt. Also das konnte ich dann noch ganz gut hinbekommen. Und dass die Nase an sich aus, wenn man es reduziert, aus zwei Teilen besteht, der Nasenhöhle und den Nasenlöchern. Meistens zwei. Hier und da gibt es tatsächlich da Abweichungen, aber auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ja, jeder kennt Minions oder so, die komischen, verrückten Tiere.
Naja. Die sind aber nicht real, oder?
Oder doch? Nee, die nicht, aber es gibt tatsächlich abweichende Nasen, aber das würde dann zu weit von Donald Trump wegführen. Ich denke, jedem ist auch noch bekannt, so als Kind ist das sicherlich noch eine Überraschung, dass die Nase eine direkte Verbindung zum Rachen hat, sprich uns das Atmen auch bei geschlossenem Mund erlaubt. Da kommen wir gleich noch ganz kurz zu. Und tatsächlich zum Beispiel auch Wale haben auch Nasen. Die können sie auch verschließen. Macht ja auch Sinn, wenn sie tauchen. Und selbst sowas Entartetes wie ein Elefant ist letztendlich, sein Rüssel ist letztendlich tatsächlich eine ganz normale Nase. Also normal vielleicht nicht, aber in Form der Definition schon. Ja, jetzt sag ich mal, als wir schnüffeln lernten, so will ich das mal sagen, wir haben einen ganz großen Vorteil, wir Säugetiere, die wir so einen Klumpen im Gesicht haben oder bei Hunden an der Schnauze oder also der Elefant am Rüssel. Dadurch können wir nämlich erheblich besser riechen, als es durchaus andere Tiere, die keine explizite Nase haben. Was, ich sag mal, wenn man mal drüber nachdenkt, man riecht draußen, hier wird gegrillt und wenn man den Weg dann möglichst schnell findet, hat das schon natürlich seinen Vorteil. Gut, in der Vergangenheit, wo das evolutionär begründet ist, wurde mit Sicherheit noch nicht Barbecue gemacht, aber man kann sich andere Szenarien vorstellen, warum gut riechen oder zumindest die Richtung eher riechen durchaus sehr wichtig sein kann. Wenn einer einen Haufen in der Ecke gemacht hat, geht man besser in die andere Ecke. In Europa ist die durchschnittliche Nase einer Frau 5,1 cm lang und die Nase eines Mannes 5,8 cm. Wir nähern uns langsam Donald Trumps Nase. Und ein sehr schönes Fun Fact in dem Zusammenhang, im Zeitalter der alten Ägypter hat man die Verbindung geschlossen. Die Größe der Nase ist die Größe, nein, nicht was ihr jetzt denkt, sondern des Gehirns. Also das hat's dann doch, war sehr verbreitet, also je größer die Nase, desto größer das Gehirn. Ja, ich sagte eben schon, die Nase ermöglicht uns das Atmen mit geschlossenem Mund und das ist für viele Säugetiere sehr wichtig, weil Säugetiere heißen wir ja, weil wir gerade im Kleinstalter, im Babyalter ja halt saugen und gesäugt werden und das kannst du ja mal versuchen, ohne zu atmen hältst du das nicht lang durch. So kannst du halt säugen und kannst trotzdem weiteratmen. Ist doch ein ganz erheblicher Vorteil, wenn du länger als 2 Tage leben möchtest, wie wir eben drüber gesprochen haben. Ja, dann gibt's noch evolutionäre Auswirkungen. Je wärmer es ist, desto breiter und kürzer wird die Nase. Je kälter es ist, desto länger und schmäler wird die Nase. Ich glaube, das kann man aus den eigenen Erfahrungen, die man so aus Funk und Fernsehen kennt, auch nachvollziehen. Und dann gibt's vielleicht noch die Info, wenn man sich überlegt, Nase, Riechen und so weiter, wer kann's am besten? Man vermutet, es ist tatsächlich der Elefant. Man kann natürlich nicht fragen, aber rein biologisch gesehen hat er definitiv auch mehr, wie man jetzt sagen würde, der Hund oder so, die meisten Riechrezeptoren. Insofern wäre er biologisch gesehen imstande, am besten zu riechen. Zum Beispiel ein Hund, sagt man ja immer, riecht 10.000 Mal besser wie der Mensch. Und da ist der Elefant rein technisch gesehen doch noch deutlich überlegen. Aber das beste Riechorgan an sich, ich würde mich jetzt nicht ganz aus dem Fenster lehnen, dass ich dies dann Nase nennen würde, ist tatsächlich, jetzt kannst du mal raten, was glaubst du, welches Tier das beste Riechorgan hat?
Riechorgan?
Ja, also es ist keine Nase, aber es ist explizit eine Einrichtung.
Eine Einrichtung?
Nee, in dem Fall auch kein Rüssel. Ja, in dem Fall auch kein Rüssel.
Okay.
Ja, aber wenn also es wird durchaus als Nase bezeichnet. Ich bin da nicht so ganz konform, aber biologisch oder wie auch immer, man in der Literatur findet man schon den Begriff Nase in dem Zusammenhang.
Aber jetzt mit dem Hinweis hast du mich jetzt verwirrt.
Ja.
Da fällt mir jetzt gar nicht so ein. Ich hätte jetzt auch sowas wie Mücke oder sowas gesagt, weil die ja auch, glaube ich, ganz gut riechen müssen.
Aber nein, nicht ganz das richtige Medium, wo du dich gerade bewegst.
Medium?
Ja.
Sag's einfach.
Du musst unter Wasser gehen.
Unter Wasser? Da können
Tiere
auch riechen.
Okay. Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, weil man es ja nicht atmet, aber riechen tun sie definitiv. Und zwar ist es der Aal, nach meinen Recherchen. Es mag natürlich sein, dass das hier und da vielleicht auch noch übertroffen wird, aber nach meinen doch auch durchaus intensiveren Recherchen ist es der Aal.
Und ich muss mal ein
Gefühl dafür.
Die riechen ganz schön, wenn man die rausholt nach Fisch.
Ja, das auch. Und aber nur mal, um einen Vergleich zu kriegen. Also würdest du einen Tropfen von deinem Blut in den Bodensee geben, dann würden sie diese Veränderung, wenn der sich komplett vergleicht, also gleichmäßig im Wasser des Bodensees aufgeteilt hätte, könnten sie diese Veränderung wahrnehmen. Man redet da wirklich von Molekülanzahl gewisser Substanzen, die wahrnehmen können, die unfassbar klein sind. Also wenn man mal weiß, dass, was weiß ich, eine gewisse Wassermenge oder irgendwas aus Trilliarden von Molekülen besteht und dann hört man so, dass, keine Ahnung, 1400 im Liter ausreichen, damit die das riechen, dann kann man das schon auf dem Bodensee skalieren.
Ja, stimmt.
Also das ist,
die müssen ja tatsächlich, also zumindest die Raubfische, die müssen ja eigentlich, müssen die ja gut riechen können, ne? Oder sowas wahrnehmen können.
Sagt man ja, dass also ein Hai ja auch Blut wahrnehmen kann, natürlich. Aber der Aal ist da anscheinend wirklich, und ja, die können ganze Karten damit auch sich erzeugen. Also auch im Dunkeln sind die also absolut nicht hilflos, sondern weil sie durch ihr Riechorgan im Prinzip auch sich komplette Umgebungskarten generieren. Also praktisch wie so ein Detektor oder wie bei einer Fledermaus, das Sonar, der Ultraschall, ist es hier praktisch das dreidimensionale Riechen. Das ereilt uns ja vielleicht auch irgendwann mal in VR, haben wir ja mal schon mal drüber gesprochen, wenn wir mal kurz was einbringen wollen. Ja gut, aber das sind jetzt erstmal die grundlegenden Daten zur Nase und da kann man noch viel drüber erzählen. Kommen wir doch mal zu Donalds Nase und was macht Donalds Nase so ja besonders? Man redet davon, dass 2016 es ein Schniefduell gegeben hat mit Hillary Clinton oder vielmehr ein Duell, in dem sehr viel geschnieft wurde. Vorab möchte ich aber erst noch 1-2 andere Dinge besprechen. Und zwar, die Nase ist ziemlich orange. Liest man immer mal wieder. Ich finde aber nicht nur die Nase, ich finde eigentlich der ganze Kopf ist orange. Ich bin zwar farbenblind, aber orange gehört aber zu den paar Farben, die ich noch ganz gut sehen kann. Dann ist auch interessant, was hat der Herr Trump denn so gemacht mit seiner Nase? Hat er was gemacht? Da streitet man sich ein bisschen drüber. Doch aber Koryphäen aus der Branche der Schönheits-OPs sagen, an der Nase hat er wahrscheinlich nichts gemacht. aber in dem Zusammenhang hat nichts mit der Nase zu tun, aber ich wusste noch nicht, dass es sowas gibt. Wusstest du, dass es eine Kopfhautverkleinerung gibt?
Zur Straffung der Falten?
Nee, wenn du kahle Stellen am Kopf hast, dann wird die Haut weggeschnitten, auch geschmissen, und dann werden die Bereiche mit Haaren darüber gezogen.
Ja, aber dadurch werden ja auch die Falten dann rausgezogen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Wenn du lange genug ziehst, sind die Falten vorne auch weg. Ja, das stimmt.
Ich weiß,
dass
es so Operationen gibt, wo auf diese Weise dann die Falten minimiert werden. Das habe ich schon mal gesehen.
Ja, hier so an der Seite, dann so hochziehen und so.
Ja.
Aber dass man, hier geht es aber um Haarverlust zu bekämpfen. Fand ich also auch sehr schön. Gut, dann hat er noch ein bisschen was am Kinn gemacht. Das ist auch ganz interessant. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Aber ich möchte ganz kurz auch noch seine Frau beleuchten. Angeblich hat sie nach ihrer Aussage und Aussagen dann auch wieder dieser Fachexpertisen nichts machen lassen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Prinzipiell muss sie auch nichts machen lassen. Ist soweit ja auch ganz in Ordnung. Man fragt sich halt nur, warum sie sich dann Donalds Nase ausgesucht hat. Aber weiß ich nicht, hat vielleicht was mit Geld zu tun.
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gerade gar kein Bild von ihr vor Augen. Die ist auch noch gar nicht so alt, oder?
Kann ja, dann sein? Wärst du auch hier von dem Podcast komplett abgelenkt. Lass das mal nicht googeln.
Ja, ich mag die Familie Trump generell nicht.
Für ihr Alter ist es ja, sie ist ja eine aus Serbien und hat ja nicht direkt was mit dem Dunstkreis zu tun, aber okay, ist ja auch nicht die erste. So, apropos Dunstkreis. Im Dunstkreis, so sagt man, schert Donald Trump Menschen mit gleichen Gesichtszügen. Das hatten wir schon mal vor ein paar Jahrzehnten, aber das lassen wir auch außen vor. Aber wenn man das sich anschaut, wer in seinem Umfeld was zu sagen hat, so haben es zumindest Leute, die so eine Art kleine Studie gemacht haben, herausgefunden, sieht es so aus, dass sie alle hohe Wangenknochen haben, kantige Kiefer und kleine Nasen. Okay. Kleine Nasen. Du weißt, was ich eben gesagt habe. Denken wir doch nochmal an die Ägypter. Die Größe des Riechorgans sagt was über das Gehirn aus. Vielleicht hatten sie ja gar nicht so unrecht, die Ägypter.
Ja, aber Donald Trump selber hat auch gar keine kleine Nase.
Ja, das weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht so einstufen, was kleine und große Nase ist. Da gibt es, je nachdem, was du für ein Foto nimmst, gute Frage. Ich würde sie jetzt nicht als klein bezeichnen, aber ob sie gegenüber 5,8 Zentimetern klein oder groß ist, so weit will ich nicht gehen. Aber wenn man das so ein bisschen mal sich so ein paar nicht gerade den Spiegel oder die Times anliest, findet man tatsächlich Berichte über diese Studien, dass da doch eine gewisse Auffälligkeit im Umfeld von Donald Trump halt ist. Fand ich ganz, ganz lustig. Als, ja, so nebenbei, wenn wir über Donalds Nase halt reden. Mhm. Jetzt zurück zu dem Schniefduell von 2016. Das ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht auch das Interessanteste. Es gibt ein politisches Duell. Es war, glaube ich, das erste damals zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und da ist es während diesem Duell, was ja nicht so lang war, zu massiv vielen und auch sehr lauten Schniefern gekommen. Und an der Stelle würde ich dich gerade mal bitten, es gibt so eine Art Compilation von diesen Schniefern in diesem Interview oder beziehungsweise in diesem Duell. Und das hört sich ein bisschen so an. Ich fühle mich direkt daran zurückerinnert, was diese KI-Bearbeitungssoftware bei uns aus dem Podcast mal rausgeschnitten hat, um die Ös und Ös und Füllwörter rauszuschneiden. So hört sich das an. Halt nur etwas anders. Aber ich würde mal sagen, so 10 Sekunden können wir ja mal reinhören.
Können wir machen, ja. Aber da ist jetzt nur Donald Trump bei, oder ist das auch...
Das ist nur Donald Trump. Nein, Hillary Clinton hat sich sehr zurückgehalten beim Schniefen.
Dann war es ja gar kein richtiges Duell, sondern...
Nein, deswegen habe ich ja eben gesagt, es ging um ein politisches Duell und Donald Trump hatte beim Schniefen ganz die Nase ganz weit vorn.
Ja, wir können das ja auch gleich mal im Hintergrund noch weiterlaufen lassen.
Sehr gerne.
Ich mache jetzt mal volle Lautstärke hier, damit wir das alle... Auch so ein bisschen ASMR, oder?
Also so geht das jetzt 1 Minute und 24 Sekunden lang, wenn man es sich komplett anhören möchte. Und ja, man kann sich das vorstellen, Social Media ist danach abgegangen, es war ein gefundenes Fressen. Es wurden Erkältungen natürlich herangeführt oder als Grund benannt. Aber angeblich soll auch erhöhter Kokaingenuss zu erhöhtem Schniefen führen. Ich kenne mich da nicht so aus. Jedenfalls war es unzählige Male. Und ja, da hat, also es gibt, wenn man allein das nur eingibt, Nase Schniefen 2016 brauchen wir gar nicht. Nase Donald Trump reicht. Kommen gewiss 30, 40 Treffer, die sich nur darum kümmern, warum 2016 in diesem Duell es zu diesem Schniefen kam. Ich meine, Donald Trump hat natürlich dann irgendwann mal reagiert und hat auch gesagt, die Technik wäre schuld daran. Und so weiter. Da kommen wir übrigens auch gleich noch, wenn wir von der Nase uns noch mal ein Stück wegbewegen, zu einem ganz interessanten Fact.
Die Technik oder Fakt. Von Donald Trump wäre schuld, oder was?
Ja, nicht die Technik, sondern das Mikrofon von seinem, dass diese Geräusche besonders laut wiedergegeben worden wären. Also das ist schon ziemlich krass. Es wird sein, ja, sicherlich.
Ich finde ja die Verschwörungstheorie mit dem Lüfter, finde ich ja viel interessanter.
Ja, da würde ich sagen, da kommst du jetzt gleich zu und bringst das mal noch zum Besten. Ich will nur ganz kurz zu dieser Technik noch das zu Ende bringen, weil wir noch mal kurz auf die Nase zurückkommen, warum die so orange ist oder beziehungsweise das ganze Gesicht. Da sagt Donald Trump und hat das öffentlich gemacht und er wollte, ich will es jetzt, na, das führt ein bisschen weit, wenn ich so sage, aber ich sage es trotzdem. Er wollte eigentlich wieder die Energiesparlampen, ja, ich sag mal, die Verbreitung von Energiesparlampen wieder weiter verhindern. Weil diese Energiesparlampen Menschen und insbesondere natürlich ihn schlecht aussehen lassen, halt orange. Deswegen wären Energiesparlampen nicht so toll und damit sollte man doch demnächst aufhören. Andere Mythen sagen, er isst eine spezielle Sorte Kartoffelchips und das ohne Ende. Deswegen wäre seine Nase bzw. sein Gesicht rot. Klar, dann sagen Leute, er hätte ja, oder er selber sagt, er hat keine Zeit, deswegen könnte er nicht auf die Sonnenbank gehen, deswegen hätte er eine so schöne weiße Haut. Aber in Wirklichkeit geht er wohl auf die Sonnenbank, sagt er. Insofern geht er geht wahrscheinlich aber doch auf die Sonnenbank und da könnte dann jetzt vielleicht, man will es ihm nicht andichten, ist ja auch immer wieder schlimm, wenn man sowas sagt, aber es gibt tatsächlich auch eine Krankheit, die Rosacea heißt oder so ähnlich, wie man es ausspricht. Und das ist tatsächlich eine Pigmentveränderung im Gesicht und auch der Nase. Und das könnte in Verbindung mit UV-Licht oder dann halt, weil eigentlich sind die Flecken mehr rot, aber dann, wenn du Selbstbräuner noch hinzunimmst, und das ist die wahrscheinlichste, weil UV-Licht ist halt schädlich, wenn man diese Krankheit halt hat. Und dann könnte es sein, dass er zu Selbstbräuner greift und das führt ja auch schon mal zu unerwünschten Effekten. Und wenn dann noch solche roten Pigmentstörungen dabei sind, könnte das ein Grund sein. Ich weiß es nicht. Ich finde, sogar die Haare sind orange. Und ob das damit zu begründen ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber erzähl mal kurz
Vielleicht ist das ja auch so eine Art Markenzeichen. Und der hat so einen speziellen Selbstbräuner, der das
so... Ja, aber dann würde er nicht so vehement oder so gar nicht drauf eingehen und sich das wegtun. Also wie schön er das beschrieben hat, dass er so viel zu tun hat und nicht an die frische Luft kommt und dadurch so eine helle und weiße Haut hätte, das ist schon... Er hat ja auch nicht immer so ausgesehen. Also wenn du dir mal die älteren Aufnahmen von ihm anschaust, war er bei weitem nicht so orange wie heute. Aber komm mal mit dem Lüfter um die Ecke. Weil das habe ich auch angelesen, aber wenn du das gerade bei dir stehen hast...
Ja, es gibt halt die Theorie, die Verschwörungstheorie, dass die Nase ja eine Art Lüfter ist, ein interner Lüfter, der dann in dem Fall dann heiß läuft, weil er so aufgeregt ist und dadurch dann diese Geräusche verursacht, also um halt ja den Motor zu kühlen. Andere meinen, eine weitere Theorie ist, dass es vielleicht ein Mikrofon ist.
Aber wie bei so einem Stier.
Genau, richtig, ja. Dass es so eine Art Mikrofontest ist, dass in der Nase ein Mikrofon verbaut ist. Und eine Art Antenne, mit der er mit Außerirdischen kommuniziert. Ja,
genau.
Also mit intergalaktischen Mächten.
Da wäre ich gleich noch dazu gekommen, die intergalaktischen Mächte, mit denen er kommuniziert. Das ist ein spezieller Morsecode, das Schniefen.
Klar, dass er selbst auch so eine Art Android ist, die Theorie gibt's ja auch noch. Und dann ist klar, dann ist die Nase ja sowieso nicht echt.
Ja, richtig. Ja, aber es ist wirklich interessant, wenn man so einen random ja, weiß ich nicht, wie soll man es sagen, so eine Idee einfach sagt, ach hier, Donald Trumps Nase, was man da alles da so innerhalb von Sekunden findet und sich ein bisschen länger beschäftigt. Ich war auch bei manchen, also ich könnte über die Nase könnte ich jetzt noch jede Menge erzählen, aber das würde jetzt sicherlich langweilig werden. Aber wenn man sich einmal anfängt, Wikipedia-Artikel dann zu vertiefen und verlinkt weiterzugehen, ist das schon echt interessant. Aber gut, das überlassen wir sicherlich anderen Podcasts, die über die Funktionalität von Nasen reden wollen. Hier ging es ja um Donald Trumps Nase.
Ja, und es ist einfach eine verrückte Realität, oder?
Ja, absolut. Das trifft es nur völlig. Genauso wie die depressiven Trauermücken.
Tja.
Die Trauermücken, die depressiv sind, so rum. Nein, die Trauermücken waren nur traurig. Es waren die Fruchtfliegen, die depressiv waren. Das ja, wollen wir beisammen ja,
genau,
halten.
Genau.
Ja, aber schau mal, guck mal, wie gut wir das hinbekommen haben. Das war ja unser Ziel, wieder so eine Stunde zu reden. Und die ist gleich um. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Aber wir haben ja auch versprochen, dass wir immer wieder dann die nächsten Themen
Ich würd gerade noch dir eine Frage stellen wollen. Was glaubst du denn,
selbstverständlich.
Was glaubst du denn, was passiert, wenn Donald Trump niest?
Deine ChatGPT-Fragen, ja, die habe ich auch gelesen.
Die fand ich gut.
Ja, wenn er niest. Ich würde sagen, dann verlässt ein Stückchen Wahrheit seinen Kopf.
Okay. Na gut.
Oder Realität, dann verlässt ein Stückchen Realität seinen Kopf.
Ja.
Was hast du denn für eine Antwort?
Naja, laut eines Internet-Memes würde wohl ein Satellit abstürzen, ein Deep State-Signal wird ausgelöst. Ja, genau. Was auch immer ein Deep State-Signal ist, weißt du das?
Deep Space oder?
Deep State-Signal.
Deep State, tiefes. Puh.
Also ja. Also laut eines Internet-Memes stürzt ein Satellit ab und ein Deep-State-Signal wird ausgelöst.
Na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satellit abstürzt, die ist ja nicht so gering. Das passiert ja häufiger. Also regulär. Von daher.
Aber wir wissen es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon passiert ist. Ob das schon mal vorgekommen ist, wahrscheinlich schon. Und wir haben es ja alle zum Glück überlebt.
Bin ich da eigentlich einem Fake auferlegen oder war das jetzt tatsächlich... Ich habe das nur quer gelesen und habe kurz gegoogelt und habe nicht gefunden, dass das ein Fake war. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass Donald Trump bei seiner doch jetzt sehr engagierten Art, gewisse Einsparungen im Haushalt zu finden, er auch die Gelder für die Forschung mit Transgen-Mäusen zu stoppen.
Mhm.
Und er begründete das so, dass keiner Transgender-Mäuse braucht, aber es sich in Wirklichkeit ja um Transgen, also genetisch veränderte Mäuse, handelt, also, die bei der Krebstherapie zur Forschung eingesetzt werden.
Ja, das würde ich ihm zutrauen, aber ja.
Nee, ich weiß es nicht.
Drüber gehört. Das
habe ich gestern, wie gesagt, mitgekriegt. Ich konnte es leider noch nicht genauer eruieren, weil man kann ja wirklich nicht, und das ist ja das Verrückte und die verrückte Welt, man kann es ja echt nicht unterscheiden zwischen wirklich, was manchmal ernst passiert da und was der größte Blödsinn ist.
Ja, bei
und
Donald
halt sowieso fake, nicht.
Fake ist. So.
Ja. Das ist heftig. Also, und das macht es aber auch so spannend.
Ja.
Gut. Ja, also wenn wir jetzt nichts mehr über die Nase zu sagen haben, dann würde ich vorschlagen, dass wir die zwei Themen für nächste Woche kundtun. Du hast ja schon gesagt, du bist schuldig oder entschuldig nicht. Du bist jemandem schuldig, dann doch jetzt das Thema tiefer zu erörtern.
Ja, ich habe es ja heute schon mal hier und da erwähnt und in der letzten Folge ja auch schon mal. Das Thema Asseln wurde sich gewünscht, dass das doch jetzt bald kommt. Und es gibt Leute, die freuen sich schon darauf. Also würde ich das doch jetzt dann in der nächsten Folge gerne ausführlich besprechen.
Also ja, das,
die Assel,
ich freue mich auch drauf.
Als Haustier, als Thema.
Also ich freue mich auch drauf, weil ich weiß ja einiges von dir, aber dennoch so ganzheitlich rund das nochmal zu erleben, was deine Faszination auch daran ist. Und mein Ekel, also nein, das werden wir schon erörtern. Ja, mein Thema wird nächste Woche sein, H2D oder TM7, Entscheidungen in einer Ehe.
Ja.
Viel mehr möchte ich jetzt noch nicht dazu sagen. Wer technisch unterwegs ist, weiß vielleicht, was ich damit meine. Aber
ich weiß ja schon, worum es geht und ich glaube, das wird sehr lustig. Also da könnt ihr euch freuen auf einen interessanten Beitrag und eine interessante Diskussion, glaube ich.
H2D oder TM7. Entscheidungen in einer Ehe. Ja, ansonsten die allgemeinen Kanäle. Hanni hat es eben schon mal gesagt, unsere E-Mail funktioniert wieder.
Zumindest
ansonsten heute. Gern alles Mögliche posten und so weiter und so weiter und so weiter.
Wenn ihr merkt, uns eine E-Mail geschrieben habt und ihr merkt, ich antworte einfach nicht oder niemand antwortet, niemand interessiert sich für euch, dann versucht es doch mal auf unserem Discord. Den gibt's natürlich weiterhin, den VR-Podcast Discord. Die Adresse gibt's auf unserer Webseite. Und ja, jetzt erscheint ja auch schon wieder die neue Folge Extended Reality. Morgen wahrscheinlich.
Also ja, und da geht's. Und wer, wie gesagt, VR ein bisschen vermisst hat, der wird da mit Sicherheit fündig. Da geht's etwas ernster und konstruktiver zur Sache. Aber die Gründe kennt ihr ja. Von daher habt Spaß auch dabei natürlich. Wir haben's auch.
Genau, der neue Tag der Veröffentlichung dieses Podcast-Format ist jetzt der Dienstag. habe ich mich dazu entschieden. Also ja, ab sofort immer dienstags eine neue Folge.
Also eine sehr gute Entscheidung, warum auch immer, aber sehr gut.
Wir müssen uns von der Vergangenheit müssen wir uns ein bisschen distanzieren. Das,
ja, um 24 Stunden.
24 Stunden, genau. Ja, das habe ich jetzt gerade beschlossen, weil wir ja jetzt
heute an einem Montag... Sonst würde ich jetzt ein bisschen Stress kriegen, weil wir gerade Montag haben.
Weil wir an einem Montagabend aufnehmen und jetzt am Wochenende war ja auch noch die Zeitumstellung, die hat mir schwer zu schaffen und ich muss jetzt dringend schlafen
gehen. Ja, dann würde ich sagen, bis bald.
Ich habe, um das noch kurz zu sagen, ich habe ChatGPT gefragt, wann denn der beste Veröffentlichungstag für einen Podcast wäre. Und er hat gesagt, innerhalb der Woche, weil Leute das gerne auf dem Weg zur Arbeit hören, am besten von Dienstag bis Donnerstag. Und zwar am besten morgens zwischen 4 und 6, glaube ich. Hm. Das schaffe ich allerdings nicht, das morgen früh um 4
Uhr rauszuhauen. Bei unserer Podcastlänge muss jetzt schon ein Stau dazukommen.
Naja, okay. Ich würde sagen, das war's von uns, oder?
Ja, bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Darf ich nochmal das Intro hören?
Das Intro? Kannst du natürlich hören.
VR Podcast. Verrückte Realität. Hört rein, habt Spaß. Vielen Dank für eure Loyalität. Hier können wir uns entfalten mit Halbwissen und viel Humor. Wir bleiben euch erhalten und es wird lustiger als je zuvor.